Deutschlandfunk.
Es hört einfach nicht auf. Wir haben so viele Ideen für Themen hier bei Achtsam. Herzlich willkommen, wie schön, dass ihr da seid. Hier ist Achtsam und wir sprechen über geistige Gesundheit, über körperliche Gesundheit, denn das beides gehört natürlich zusammen. Wir sprechen über Achtsamkeit, aber nicht nur. Wir sprechen auch darüber, wie wir achtsam neue Dinge entdecken können, die uns gut tun. Dr. Mai-Hyeom Nguyen ist dabei. Sie ist Therapeutin, Psychologin, Dozentin und Autorin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Diane Hielscher. Ich bin Moderatorin, Buchautorin, Gründerin, Keynote-Speakerin und gebe auch Workshops. Und wir beide lieben all diese Themen und freuen uns einfach sehr, dass ihr dabei seid und auch euch so viel für diese Themen interessiert, weil ich glaube, Thomas Gottschalk oder Frank Elsner, einer von denen, hat mal gesagt, wenn keiner zuguckt, ist es kein Fernsehen. Und das gilt für Podcasts auch. Wenn keiner zuhört, ist es kein Podcast. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr alle zuhört. Wir sind eine richtige Community geworden in den letzten Jahren. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt gerne Themen uns schicken. Aber vorher ganz kurz der Disclaimer. Guckt bitte auf deutschlandfunknova.de, ob es das Thema schon gibt. Es gibt uns seit 5 Jahren und die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile sehr, sehr hoch, dass es das Thema schon gibt. Und ich weiß, ich schreibe dann oft die, beantworte auch die E-Mails, ne, von euch und sage dann so, hier, guck mal, hier ist die Folge schon. Und dann sagen viele, oh Gott, naja, aber da 5 Jahre habe ich jetzt nicht zurückgescrollt. Ja, ich weiß, aber ihr könnt in die Archivfunktion auf unserer Seite gerne einfach ein Wort eingeben und vielleicht ist es schon dabei. Könnte sein. Wir sind aber auch sehr, sehr dankbar immer für neue Impulse. Und wie gesagt, ich bin sehr fasziniert, dass es einfach nicht aufhört. Also ihr schickt uns Themen ohne Ende und wir lesen Bücher, wir tauschen uns aus, wir schicken uns in unserem Messenger die ganze Zeit gegenseitig auch irgendwelche Themen, die uns bewegen. Und heute soll es um die soziale Intelligenz oder die soziale Kompetenz gehen, Mai-Hyeom. Und das war quasi deine Idee. Du hast dieses Thema hier eingebracht heute.
Ja, genau, weil das Thema, das kommt immer wieder auch in meiner Arbeit, also in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, als Verhaltenstherapeutin, dass Menschen sich in sozialen Situationen unsicher fühlen. Sie wissen nicht genau, wie können sie ihre Bedürfnisse erreichen, wie können sie sich durchsetzen und ja, dass es einfach an Fertigkeiten tatsächlich mangelt. Und habe ich gedacht, das geht wahrscheinlich nicht nur meinen Patienten so, sondern vielen anderen Menschen und dachte, das ist doch ein super achtsam Thema.
Absolut, das ist ein Thema, das wir ja auch alle, also ich meine, wir können alle soziale Intelligenz noch weiter lernen. Ich glaube, niemand ist jemals fertig und sagt, so, ich bin jetzt sozial intelligent genug.
Ja,
deswegen,
genau.
Gucken wir einfach mal, was ist denn eigentlich die Definition?
Also soziale Intelligenz, das ist die Fähigkeit, soziale Umstände zu beobachten, zu verstehen. Dazu gehört irgendwie die Gefühle, Stimmung und auch Motivation von Menschen richtig einzuschätzen und diese sozialen Informationen halt zu dekodieren. Das meint auch, dass wir ein Bewusstsein für den Wert von sozialen Beziehungen tatsächlich haben, die Perspektive anderer einnehmen können und dann auch die Fähigkeit, befriedigende Beziehungen einzugehen. Und ich finde, also ich sehe schon auch in dieser Definition, es ist nicht so einfach, ja. Schon allein soziale Informationen zu dekodieren, das ist ja von Kultur zu Kultur auch teilweise unterschiedlich. Nochmal, soziale Beziehungen, das auch zu pflegen, das ist was Hochkomplexes. Das ist nicht so einfach.
Und das war jetzt quasi soziale Intelligenz, aber soziale Kompetenz ist nochmal wieder was anderes. Ne? Das ist dann quasi die Fertigkeit, also mein Können.
Genau, das ist dann auf der Handlungsebene, also dass man diese Verfügbarkeit und Anwendung hat, auch von bestimmten Verhaltensweisen, sei es kognitiv, emotional oder motorisch, dass man sich in bestimmten sozialen Situationen so verhalten kann, dass es eine günstige Situation ist, dass man ja seine Ziele erreicht, aber auch die Ziele des anderen irgendwie so mit einintegrieren kann. Ne? Das ist wichtig und ja, das ist halt wirklich diese Handlungsebene. Und ich muss ehrlich sagen, also dieses soziale Kompetenztraining, das ist sowas ganz standardmäßig in der Verhaltens. Therapie. Viele Gruppen werden angeboten in Kliniken dazu, aber es gibt auch ambulante Gruppen, Gruppentherapien vor allen Dingen. Und ich fand immer dieses Wort soziale Kompetenz, ich fand es fast ein bisschen stigmatisierend, als ob man den Leuten sagen wollte, hey, du bist so gar nicht sozial kompetent. Ne? Mhm. Aber eigentlich steckt da drin nur diese Einladung, hey, wir können einfach nochmal mehr Fertigkeiten erlernen. Und so wie du es sagst, also das betrifft ja uns alle. Wir sind nie fertig damit. Ja.
Und was sind dann diese Übungen dann im Training? Also was genau heißt das? Was übt man?
Also man übt, also das ist vor allen Dingen, wird es in der Gruppe durchgeführt und Ziel ist es, genau, diese sozialen Kompetenzen zu stärken. Und man hat vor allen Dingen Rollenspiele, ja, wo man das wirklich auch in der Gruppe übt. In manchen Gruppen wird das auch aufgenommen. Dann guckt man sich das aufgenommene Video auch nochmal an und wertet das gemeinsam in der Gruppe auch aus, ja. Und es sind vor allen Dingen so 3 Situationstypen, die immer wieder geübt werden, also so standardmäßig. Also ein Situationstyp in dem sozialen Kompetenztraining ist Recht durchsetzen. Also da geht es um Selbstbehauptung. Also wenn wir unsere Durchsetzungsfähigkeit brauchen, unsere eigenen Rechte wahren wollen, Forderungen beispielsweise stellen wollen oder so, ne, dass wir auch mal Nein sagen oder so, da geht es wirklich darum, wir haben Recht. Und in diesen Trainings werden dann auch immer so Situationen ausgeteilt, also damit man diese Rollenspiele spielen kann. Ne? Ich habe jetzt hier mal was mitgebracht, ja, beispielsweise du hast so eine 10-stündige Zugfahrt vor dir und du hast auch eine Sitzplatzreservierung, der Zug ist super voll, aber da ist irgendwie weit und breit kein Platz, aber auf deinem Platz sitzt jetzt gerade eine Person und die steht jetzt von selbst nicht auf, ne? Du drohst auch schon irgendwie mit dem Schaffner irgendwie so, dass du den holst, ja. Das würde man dann in einem Rollenspiel dann durchspielen quasi. Einer ist dann halt diese Person, die auf deinem Sitzplatz sitzt, ja. Und das ist eine klassische Situation, du hast ja ein Recht da drauf. Du hast diesen Sitzplatz reserviert, ne? Also da musst du dann auf dein Recht beharren, ne? Und dann gibt's immer wieder Instruktionen auch dazu, also dass man zum Beispiel jetzt nicht aggressiv werden soll, sondern man soll schon höflich und klar sagen, was man machen will, was das Ziel ist, ne? Sich auch nicht zu sehr auf eine Diskussion einlassen, sondern immer wiederholen, diese Bitte, die man hat, ne? Und halt auf das Recht bestehen. Das wäre quasi die Aufgabe ans Rollenspiel.
Oh Gott, das ist so, es ist ein bisschen witzig, dass du das als Beispiel nimmst, weil ich mich immer darüber aufrege, dass man bei der Deutschen Bahn extra für extra Geld einen Sitz bestellen muss, weil ich bin zum Beispiel oft in Spanien Zug gefahren und wenn du da ein Ticket kaufst, hast du automatisch einen Sitz. Das heißt, die Gäste müssen sich nicht gegenseitig an die Gurgel und solche Situationen üben, weil jeder, der ein Ticket hat, hat seinen Sitz. So, niemand muss sich anschreien und diese Situationen, die kommen da einfach gar nicht vor. Fun Fact übrigens. Fand ich nur gerade interessant. Aber ich habe verstanden auf jeden Fall durch dieses Beispiel, worum es geht. Das sollte aber eigentlich doch immer jeder üben, ne? Also das wäre doch voll cool, wenn wir sowas auch in der Grundschule und Oberschule hätten. Das kann man doch nie, also ne, in verschiedenen Situationen, sei es dann Empathie, wir haben ja auch schon mal über Empathie gesprochen und so, das kann man ja unendlich üben, solche Situationen.
Ja, also es ist total wichtig und ich sag's auch selbst, mir fällt das manchmal auch echt schwer, ne? Wenn ich logisch eigentlich weiß, ich habe ein Recht da drauf, ich darf das auch und mir steht das so zu, aber das dann so ganz klar zu sagen, finde ich in manchen Situationen gar nicht so einfach, ne? Ja. Und man kann dann nochmal so ein bisschen üben, auch in diesem Training, was man vor der Situation so ein bisschen machen kann, also wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt in so ein Gespräch vielleicht mit der Human Resource oder so und ich weiß, ich habe da ein bestimmtes Recht oder so, dass ich mich schon mal drauf vorbereite, dann wird auch eingeteilt, was man in der Situation machen kann und auch nach der Situation. Also vor der Situation in der Verhaltenstherapie geht es auch ganz viel um positive Selbstinstruktion, dass man sich selbst was Positives sagt, sowas wie ich werde es schaffen, das ist mein Recht. Also dass man sich wirklich so hypt irgendwie so, ne, das ist mein Recht, dass man sich das sagt und auch dementsprechend diese Körperhaltung und in der Situation, dass man übt, laut und deutlich zu sprechen, Blickkontakt zu halten, ne? Trotzdem eine entspannte Körperhaltung, die Forderungen einfach sagen, was möchte man? Und dann sagt, was will man und warum? Und ich sage auch meinen PatientInnen immer oder sage mir das auch selbst immer, bevor ich in eine Situation reingehe, das ist wie, wenn man Google Maps öffnet und man will irgendwo hin, du musst ja erstmal eingeben, wo du hin willst. Was ist die Stadt? Wie heißt die Straße? Du musst dein Ziel kennen. Wenn du in irgendein Gespräch reingehst und du willst irgendwie dein Recht durchsetzen, aber du weißt gar nicht, was das eigentliche Ziel ist, was du wirklich willst, dann wirst du es auch echt nicht bekommen. Und dann sage ich immer, Google Maps, was wollen Sie? Und dann üben wir es, ja.
Also, und dann findet man den Weg dahin. Und auch da wieder gibt es ja verschiedene Wege. Wenn wir bei diesem Google Maps bleiben, da gibt es ja vielleicht 4 verschiedene Wege, dahin zu kommen, ne? Dann kannst du mal hier den Bus nehmen oder da diesen Zug oder du kannst laufen oder ein Auto nehmen. Und genauso ist es ja bei diesen Situationen auch, ne? Also da kann man ja auch dann gucken, wie möchte ich dann jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, mein Recht quasi durchsetzen. Was könnten denn aber die Ursachen überhaupt sein, dass wir einen Mangel an sozialen Kompetenzen haben? Also wir wollten ja eigentlich gar nicht so richtig über Mangel sprechen, aber trotzdem gibt es ja Situationen, die verschiedenen Menschen verschieden schwerfallen, ne?
Also ungünstige Denkmuster können eine Ursache sein. Also wenn jemand so eine Grundannahme hat, ich bin wertlos, ja, dann wird die Person ja natürlich irgendwie reingehen und sagen, naja, ich muss ja gar nicht irgendwie für mich einstehen, mein Recht irgendwie so durchsetzen. Das bringt ja eh nichts, ne? Oder auch eine ungünstige Gefühlsverarbeitung. Also wenn mit der Emotionsregulation, wenn es da Schwierigkeiten gibt, also Menschen, die sehr viel Angst haben, sehr viel Wut haben oder so, also wirklich auch sehr aufbrausende Menschen, Menschen, die sehr aggressiv sind, dann ist es halt immer auf 180. Dann ist es ja auch schwierig, irgendwie solche sozialen Situationen zu managen. Einfach auch die fehlende Übung im sozialen Verhalten. Also ich glaube wirklich, gibt es aber bestimmt Studien dazu, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht zitieren, müsste ich mal nachgucken. Einfach nach Corona, ne? Durch diese ganzen Social Distancing, ja, dass wir einfach dann auch wirklich nicht mehr so geübt da drin sind oder eine ganze Generation einfach nicht mehr darin geübt ist. Das ist natürlich auch ein Faktor. Dann aber auch soziale Ängste. Also Menschen, die unter sozialer Phobie leiden, haben das häufig, ne, weil sie da so eine negative Überzeugung haben. Boah, ich stammel da so rum, ich wirke total schwach oder so, ne? Das kann auch dazu führen.
Und was ja auch dazu zählt, seine Kompetenzen aufzubauen, ist ja, und das ist auch wirklich ein Feld, wo wir, bin ich ziemlich überzeugt von, für immer, für den Rest unseres Lebens Kompetenzen aufbauen können und unsere soziale Intelligenz ausbauen können, ist ja in zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil das ist ja, da ist so viel Sprengstoff drin in Freundschaften, in der Beziehung, die wir führen, wenn wir jetzt eine, sage ich mal, monogame Zweierbeziehung pflegen, wie auch immer, aber auch unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere ArbeitskollegInnen. Ja, alle menschlichen Beziehungen sind kompliziert.
Ja, und das soziale Kompetenztraining versucht das so runterzubrechen, weil das ist ein anderer Situationstyp, würden Sie sagen, als Recht durchsetzen. Weil du kannst nicht einfach nach Hause gehen zu deinem Partner und sagen, ich habe ein Recht darauf, dass du die Mülltonnen immer ausleerst, weil du hast ja kein Recht darauf. Ne? Du musst dich in Beziehung anders äußern, wenn ihr da irgendwie aufeinander kommen wollt, weil ihr seid halt auf Augenhöhe. Ne? Man ist natürlich auch in der Bahn auf Augenhöhe mit den anderen Personen, aber es gibt halt keinen Vertrag oder sowas. Ne? Und da muss man anders umgehen. Irgendwie mit der Situation. Ich finde das irgendwie so auf einen guten Nenner irgendwie so gebracht und die sagen da halt auch, was da wichtig ist, ist zum Beispiel vor der Situation sich bewusst zu machen, was ist denn eigentlich dein Gefühl? Ne? Was fühlst du? Welche konkreten Gefühle löst jetzt diese Situation aus? Und was du hast, ist auf jeden Fall, du hast ein Recht auf diese Gefühle. Ne? Das kann dir keiner absprechen. Und dann in der Situation, wenn irgendwas besprochen werden sollte, ne, da kannst du immer ganz bei deinen Gefühlen bleiben und diese auch direkt ansprechen und benennen. Ne? Dann aber auch natürlich zu versuchen, was ist denn das Gefühl des anderen? Ne? Und dann ruhig ja Wünsche und Bedürfnisse äußern. Aber da geht es nicht darum zu sagen, hey, du musst das jetzt so und so machen, ich habe ein Recht darauf hier. Ja, das ist dann irgendwie anders.
Und
ja,
da gibt es dann auch so Übungen, wie zum Beispiel, ich habe mich mit meinem Partner gestritten oder so und dann geht es darum, wie verhalte ich mich jetzt danach zum Beispiel. Ne? Und das wird dann auch geübt.
Das wird auch geübt. Ne? Was haben wir denn hier? Ne? Man will zusammen mit dem Partner ins Kino gehen. Der Partner wird nicht fertig und diese Situation hat man schon häufiger erlebt und man ist super ärgerlich. Ne? Und dann wäre so eine Instruktion, ja, vor allen Dingen die eigenen Gefühle auszudrücken. Ich-Botschaften, das können wir uns später, glaube ich, auch nochmal angucken. Und nicht so globale beschuldigen, so, ne, du bist immer zu spät, das hast du mal wieder gemacht oder sowas. Ne? Das soll man dann üben. Und in der Situation, in diesem Rollenspiel wird das dann auch so gemacht. Ne? Und die anderen, die gucken dann auch da drauf. Ja, hat die Person, die das Rollenspiel gerade macht, auch Ich-Botschaften verwendet? Was hat sie gut gemacht? Und dann guckt man sich das an und wertet das auch gemeinsam aus. Und halt, ich finde diesen Übungscharakter auch super. Es reicht ja nicht nur im Kopf zu sagen, ja, okay, gut, ich werde jetzt ab jetzt immer Ich-Botschaften sagen, sondern du musst das ja auch machen. Ne? Und wenn du das üben kannst mit einer Gruppe, ist doch super.
Total. Und sag mal, kann ich das alles jetzt hier, also ne, du hast es gesagt, das ist Teil der Therapie oder das ist Teil von manchen Therapien. Aber wenn ich jetzt sage, ey, ich bin nicht in der Therapie oder so, aber mich interessiert es und ich möchte es vielleicht üben, kann man das auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Buch holen und sich mit Freunden verabreden und solche Situationen üben oder?
Ich habe auf jeden Fall ein Buch, aber das werde ich noch einfügen. Ich habe es jetzt gerade hier nicht da drin. Das ist auch für die Selbstlektüre zu Hause so. Ne? Ich habe noch andere Buchtipps dabei. Da habe ich halt die ganzen Beispiele raus entnommen. Ja, dieses soziale Kompetenztraining, weil viele Psychotherapeuten uns ja auch hören. Ne? Da gibt es auch ein neueres Training, was nochmal ein bisschen so erweitert ist. Aber man kann das auch alleine zu Hause machen. Das ist dann so Selbsthilfeliteratur, würde ich sagen. Und das ist auch schön mit Beispielen irgendwie so. Kann man auf jeden Fall machen, ja.
Weil das finde ich auch immer sehr interessant, so was. ne, aber ich bin ja die, die dann immer die Bücher lesen will.
Genau, gibt's auf jeden Fall, okay, ja, ist richtig gut, auf jeden Fall.
Und du hast es gesagt, die Dinge, die wir halt machen möchten, ne, die Ziele, die wir dann in unser metaphorisches Google Maps eingeben, die können ja unterschiedlich sein. Wir haben jetzt einmal, ne, Recht durchsetzen gehabt, wir haben einmal Beziehungen mit unserem Partner, unserer Partnerin zum Beispiel pflegen, aber auch habe ich hier gesehen, das Beispiel um Sympathie werben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das müssen wir ja eigentlich ganz oft machen, nämlich immer, wenn wir in die Kooperation gehen, im Team, bei der Arbeit oder auch im Alltag, ne? Keine Ahnung, wenn ich im Baumarkt irgendwas suche und dann möchte ich natürlich, dass der Verkäufer mich sympathisch findet, mir auch tatsächlich hilft und mich da nicht dumm rumstehen lässt, ne? Also dieses um Sympathie werben ist tatsächlich ja auch etwas, was ganz wichtig ist im Leben.
Das ist total wichtig und auch da ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel da im Baumarkt sind, ne, du hast kein Recht darauf, dass der dir hilft. Also die Person kann dir helfen, wenn sie möchte, aber muss es in dem Sinn auch nicht. Und wenn du wirklich, wenn es was Komplexeres ist oder so, ne, dann ist es halt wichtig, wenn du da irgendwie ja gut rüberkommst, denke ich mal. Ne. Und auch da, du bist ja nicht in der Beziehung mit dieser Person. Oft sind es dann irgendwelche fremden Personen oder so. Da kann man auch nicht diese Beziehungskarte spielen. Deshalb ist das so ein anderer Situationstyp und man hat halt keinen Anspruch darauf. Also die andere Person hilft einem nur freiwillig und wenn die einem wohlgesonnen ist. Ne? Und da ist das Ziel, irgendwie positive soziale Signale zu geben. Und man würde das dann halt üben, dass man irgendwie einen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz hat und auch positive Gefühle ausdrückt. Also ein Beispiel ist, man hat falsch oder doof geparkt oder so und kriegt da irgendwie einen Strafzettel, sieht aber die Person, die diesen Strafzettel da angebracht hat. Ne? Und das wäre so ein Klassiker. Ne? Die Person ist es dir voll nicht schuldig, ja, das jetzt wegzulassen, diese Strafe. Ne? Aber da könntest du mit um Sympathie werben. Also super freundlich bleiben. Was ich spannend finde, die Formulierung, eine allgemeine Verstärkung des anderen. Also interessiert zuhören, nachfragen, wenn es geht, auch Komplimente machen. Ne? Auch eigene Fehler und Schwächen zugeben. Also so eine Selbstoffenbarung. So, ja, verdammt. Also nicht so tun, als ob man nicht falsch geparkt hätte. Ist ja wirklich passiert. Aber dann halt auch zu sagen, ja, hey, das ist irgendwie menschlich, das tut mir total leid. Es gibt ja auch einen Grund dazu. Dann gibt es auch die gezielte Verstärkung, also jede Äußerung des anderen verstärken, der einen Schritt in Richtung der eigenen Position bedeutet. Also wenn die Person irgendwie nickt oder so, dass man dann auch mitnickt, also das so spiegelt quasi, ja. Und das nonverbal geht da super viel, aber auch tatsächlich so in der Sprache, ja, relativ menschlich wirken und so. Und auch das kann man üben. Man kann auch im Vorfeld sagen, ne, ich habe das Recht ja darauf, jemanden anzusprechen. Weil wenn man denkt, oh Gott, Strafzettel, ah, das bringt jetzt eh nichts, ich kann die nicht mehr ansprechen, das ist ja auch nicht so hilfreich. Man hat das Recht, das ruhig zu versuchen, ne, und da offen ranzugehen.
Ich finde das so spannend, dass du sagst, das kann man üben. Also, weil früher, wenn man sehr jung ist in der Schule und so, da gibt es ja immer, also bei mir in der Klasse damals zum Beispiel, gab es immer so ein, zwei Boys, die haben die Lehrerin um die Finger gewickelt. Ne? Die haben dann auf einmal eine viel bessere mündliche Note bekommen, als sie eigentlich verdient hätten und so weiter. Und ich weiß noch genau, dass ich total fasziniert war und dachte immer, wie machen die das? Ich wünschte, das könnte man lernen. Und guck mal, jetzt hast du Jahre später mir hier in dieser Folge gezeigt, ja, auch sowas kann man lernen tatsächlich. Mit Schirm, Charme und Melone irgendwie zu gucken, ja, ne? Spiegelneuronen und Nicken und so weiter. Und man kann alle möglichen Sachen lernen. Ne? Wir haben ja oft so Annahmen über uns, wie, ja, ich bin nicht der Typ, der, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin nicht so die Person, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Da können wir ja alle mal ganz kurz in uns reinhorchen und reinhören, die sagen, ja, total viele Annahmen habe ich über mich. Und wir können aber soziale Kompetenzen ausbauen, soziale Intelligenzen ausbauen und dann zum Beispiel da hingucken, wo wir sagen, oh, ja, da bin ich nicht so gut. Und das trainieren, genauso wie eine Sprache oder wie Tischtennis oder wie, es ist eine Fertigkeit, wie, keine Ahnung, Klöppeln, Basteln, Hinterglasmalerei, Kalligrafie, wie irgendwas. Also man kann es richtig trainieren, zum Beispiel auch Kritik äußern oder mit Kritik umgehen, was ja auch ein ganz großes Feld ist.
Ist ein ganz großes Feld und ich bin mir relativ sicher, dass wir dazu auch in diesen letzten 5 Jahren eine Folge hatten, tatsächlich auch zur Kritik, ne? Aber auch da eine Kritik äußern, Ich-Botschaften, konstruktive Formulierungen, also sachlich bleiben, konkret bleiben, ne? Und wenn man Kritik bekommt, ne, dann das ist ja das Ziel natürlich erstmal gelassen zu bleiben, ne? Also da hatten wir auch schon mal gesagt, da muss man auch gucken, von wem kriegt man denn eigentlich die Kritik? Kann die Person das eigentlich überhaupt einschätzen? Ich finde, eine gute Reaktion ist auch immer so zu sagen, naja, da hast du bestimmt teilweise recht, ja, so ein bisschen so, aber vielleicht ist es auch ein bisschen anders und dann kann man es nochmal mitnehmen und sich angucken. Ne? Und zu den Ich-Botschaften will ich nochmal was sagen. Das ist ja, was ganz oft so bei Kommunikation irgendwie genannt wird, ne? Nenne immer Ich-Botschaften. Das sind ja deutliche Aussagen über die sendende Person, also ich sende gerade, ich spreche gerade irgendwie, ne? Wie es im gegenwärtigen Augenblick, wie diese Person sich fühlt, also wie ich mich jetzt fühle. Und wichtig dabei ist immer so eine Selbstöffnung, sowas wie, ich bin gerade traurig, das wäre eine Ich-Botschaft. Und manchmal ist es aber so, Leute denken, sie hätten Ich-Botschaften gesendet, aber in echt ist es eine Du-Botschaft, ne? Also die denken wirklich so, ja, der hört mir gar nicht zu, ne? Ich rede da die ganze Zeit in Ich-Botschaften, ne? Aber der kann das ja gar nicht, ja? Und das ist halt so versteckt dann irgendwie, weil wenn dann doch keine Selbstoffenbarung drin steckt oder doch irgendwie so ein Vorwurf, also so ein Satz wäre zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst. Das ist keine Ich-Botschaft, nur weil ein Ich drin steckt oder ich finde, du könntest dir mehr Zeit für mich nehmen. Das ist ein Vorwurf, das ist keine Ich-Botschaft mehr. Also guckt da genau hin, vielleicht denkt ihr, ihr formuliert die ganze Zeit Ich-Botschaften, aber es sind dann doch keine Ich-Botschaften.
Was wäre denn jetzt die richtige Ich-Botschaft? Oh Gott, oh Gott.
Ja, genau.
Wenn ich das Gefühl habe, du nimmst dir nicht genügend Zeit für mich, wie sage ich denn das?
Ich bin traurig, ja, ich bin traurig. Also oder es macht mich traurig gerade, ne, dass wir eben gerade miteinander gesprochen haben und ich habe einfach beobachtet, du guckst so auf dein Handy, so, ne? Ja, weil ich sag ja nicht, guck mal, bei dieser, ne, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst, dann sag ich ja irgendwie sowas, ne, du nimmst mich nicht ernst. Das ist ja so, ich tue ja so, als ob ich die Gedanken des anderen lesen würde. Ich werf dem ja irgendwas vor. Und eine richtige Ich-Botschaft bedeutet immer, dass ich selbst sage, was meine Emotion ist, ne? Also wirklich eine Selbstoffenbarung, ja. Und auch, dass man die Situation beschreibt, wo, in welchem Kontext befinde ich mich. Nicht so generell irgendwie so, du nimmst mich nie ernst oder sowas, ne?
Oder genau, ja, genau, das hatten wir auch schon immer wieder gesagt, dieses, du hast nie Zeit für mich. Oder ich habe das Gefühl, du hast nie Zeit für mich, ist keine Ich-Botschaft. Aber ich fühle, dass ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen möchte.
Vielleicht nochmal ein Gefühl, also ne, ich fühle und dann, was ist deine Emotion, ne? Traurigkeit, enttäuscht sein oder so, ne? Dass du wirklich bei dir bleibst. Also ich glaube, bei Ich-Botschaften ist es wichtig, so, was fühle ich denn? Also Emotion, ne? Also ich fühle gerade, ich bin traurig oder es macht mich irgendwie so betrübt oder so, ne? Oder auch dieser Satz, ich finde, du könntest dir mehr Zeit für mich nehmen. Das könnte ja voll passiv-aggressiv sein. Da steckt ja so ein richtiges, ne, du musst dir mehr Zeit nehmen, so, ne? Sondern, ne, es macht mich traurig, dass je konkreter, desto besser. Ne? Also, dass wir heute Abend so frei haben, ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir was zusammen unternehmen oder so. Ne? Es macht mich traurig, dass du da jetzt irgendwie so, du arbeitest jetzt gerade, also beschreiben, was beobachtet wird. Okay. Ne? Was ist das dann? Genau. Ja.
Okay. Und dann hast du noch quasi, weil wir gerade bei Beziehungspflege ja ganz, ganz tief drin sind, noch einen weiteren Tipp für die Kommunikation dabei.
Genau, also das sind so drei Tore, die man sich so vorstellen kann. Das habe ich aus so einem Buch Achtsame Spiele, also ist für Kinder eigentlich, ne? Und es sind so drei Fragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, ob das, was man jetzt gerade sagt in der Kommunikation, ob das ja hilfreich ist oder nicht, ne? Man kann sich immer die Frage stellen, ist das jetzt gerade wahr, was ich sage? Oder vermute ich das nur? Ist es gar eine Lüge? Ist es ein Gerücht, ne? Also ist es wahr? Zweitens, ist es jetzt notwendig? Sollte das jetzt unbedingt in dieser Situation gesagt werden? Ne? Drittens, ist es freundlich? Ja? Und viertens, was ich echt wichtig finde, ist das der richtige Zeitpunkt?
Oh
Weil
Gott,
ganz oft ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um das anzusprechen. Man findet es vielleicht selbst, also vielleicht denke ich jetzt gerade in dem Moment, das ist mir so wichtig, ich habe schon die ganze Nacht gegrübelt, ich muss das jetzt loswerden. Ne? Aber die Person ist gerade nicht in diesem Mindset, die Situation passt nicht, es ist laut, es ist im Supermarkt oder so, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt.
Sehr schön. Also ist es wahr? Ist es notwendig? Ist es freundlich? Und Bonusfrage, ist es der richtige Zeitpunkt? Und jetzt könnte man ja sagen, oh Gott, das ist ja alles ganz schön aufwendig, soziale Intelligenz und soziale Kompetenz aufzubauen. Das ist ein Training, das muss man wirklich, ne, wenn man Geige spielen will, muss man regelmäßig Geige spielen. Und genauso ist es auch bei der sozialen Kompetenz und sozialen Intelligenz. Das muss man wirklich trainieren, sich damit beschäftigen und so weiter. Und die Frage, die man sich stellen könnte, wenn man wollte, ist, wozu denn das alles und lohnt sich das? Und dazu habe ich einen Buchtipp wieder gerade dabei, weil ich lese gerade ein Buch, das heißt heißt The Good Life und wie es gelingen kann, Erkenntnisse aus der weltweit längsten Studie über ein erfülltes Leben von Waldinger und Schulz. Und da geht es um die Harvard Study, die schon 1939 begonnen wurde. Es wurden Menschen befragt, wie sie leben und wie es ihnen geht und wie ihre Gesundheit ist. Und das wird seit Jahrzehnten gemacht, um der Frage auf den Grund zu gehen, was wir Menschen brauchen, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind, damit wir gut altern. Und das Allerwichtigste ist laut dieser Studie zwischenmenschliche Beziehungen. Also es ist das Wichtigste, in das wir in unsere Gesundheit, in unser Glück, in unsere Zufriedenheit, unser Wohlbefinden investieren können. Und dazu hast du auch eine Studie dabei.
Ja, genau. Ne? Nämlich diese Beziehung zwischen sozialen Beziehungen und dem Sterblichkeitsrisiko von Holt und Lundstedt et al. 2010, dass wir sehen, es lohnt sich, in diese sozialen Beziehungen zu investieren, was eigentlich super obvious ist, aber trotzdem, um einfach nur Fakten zu haben, ja. Das ist eine Studie, wo, also eine Meta-Analyse, wo insgesamt 148 Studien eingeschlossen wurden, also über 300.000 Probanden waren dann letzten Endes dabei, ne. Und die kommen halt zu dem Ergebnis, ja, dass eine 50-prozentige erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit für Teilnehmer mit stärkeren sozialen Beziehungen vorliegt. Ne? Und die Autoren schreiben auch, dass die Größe dieses Effekts ist vergleichbar ist, wie wenn man einfach aufhören würde zu rauchen. Also wenn jemand jahrelang geraucht hat und aufhört, ne, dann hat man natürlich eine Wahrscheinlichkeit, älter zu werden. Und so ist es auch mit sozialen Beziehungen. So wichtig ist das. Und die stärkste Assoziation, also der Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und einer höheren Sterblichkeit ist, wenn man so komplexe Maße von sozialer Integration betrachtet. Das bedeutet Ehestand, Partnerschaft, Netzwerkgröße oder Netzwerkteilnahme. Sprich, wie groß ist mein Freundeskreis, beziehungsweise wie bedeutungsvoll ist es? Das muss jetzt nicht so sein, dass es jetzt irgendwie so 100 Freunde auf Facebook oder so, das zählt ja jetzt nicht, ne? Und wie sehr nehme ich teil? Also kann ich um Hilfe fragen? Können die um Hilfe fragen? Also ist da wirklich so ein Austausch dabei, ne? Und die Implikationen, ich glaube, nach Corona haben wir das auch immer mehr noch gemerkt, ne? Dass auch wirklich das medizinische System da mehr hingucken muss. Also eigentlich müssten Ärzte viel mehr auch gucken und nachfragen, nicht nur, ja, wie geht's ihnen, wie sind die Blutwerte oder so, sondern wie ist eigentlich das soziale Wohlbefinden? Sind die irgendwie eingeordnet, eingebettet in einem sozialen System? Ne? Interventionen sollten auch darauf abzielen, soziale Beziehungen, die schon da sind, zu fördern, haben die Autoren auch gesagt. Und genau, finde ich, das ist ja soziale Kompetenz. Also die meisten haben ja schon soziale Beziehungen, aber wenn man das nicht pflegt, auch diese Fertigkeit, diese Beziehung zu pflegen, dann geht das genauso wie jede Pflanze irgendwann ein. Und da könnte man dran anknüpfen.
Und da ist sie wieder, die Achtsamkeit. Hallo, weil wenn wir achtsam unsere Beziehungen pflegen, werden die Beziehungen besser. Je besser und enger die Beziehungen sind, desto besser geht es uns. Also da ist auch wieder der Altruismus, also dieses etwas für andere tun, da ist der Egoismus drin, was völlig in Ordnung ist, weil wenn wir anderen Leuten helfen, wenn wir wissen, wir können die anrufen, wenn es uns schlecht geht, und die können uns anrufen, wenn es ihnen schlecht geht, dann haben wir alle was davon am Ende. Auch unser eigenes Immunsystem, unser Herz-Kreislauf-System, also alles. Wirklich, unser ganzer Körper und alle Dinge, die in unserem Körper passieren, funktionieren besser, wenn wir ein sicheres Beziehungsgeflecht haben. Ich kann wirklich The Good Life, das Buch, wirklich auch empfehlen von Herzen. Da sind ganz viele Fallbeispiele drin, ganz viele, welche Auswirkungen das auch hat. Also da ist zum Beispiel ganz, ganz simpel eine Geschichte drin. Zwei Frauen, Ende 40, haben beide die Diagnose Krebs bekommen. Die eine redet nicht drüber. Sie erzählt es niemandem, nicht ihrer Familie und nicht ihren Freunden. Die andere, die teilt es mit ihrem Partner, die teilt es mit ihrer Tochter und erzählt es auch ihren engsten Freunden. Die geht zum Arzt, sie kriegt Unterstützung. Und ja, am Ende, das ist keine ausgedachte Geschichte, das sind alles Fallbeispiele. Und die Frau, die eben ihre Beziehung nicht als gut genug erachtet hat, um darüber zu sprechen, ist früher gestorben. Also es ist, um in diesem Beispiel einfach zu bleiben, sehr, sehr gefährlich quasi, sich nicht anzuvertrauen und die Beziehung nicht zu pflegen quasi zu anderen Menschen. Das heißt auch, sich zu öffnen, wenn es einem schlecht geht und wenn es dazu eben ja, den Grund auch gibt und da wirklich die Nähe zu suchen, zu finden, sie aufzubauen, sie zu pflegen, genau wie du sagst, wie eine Pflanze, Nährstoffe zu geben und zu gießen und immer wieder darauf zu achten, dass die Beziehungen im eigenen Leben wirklich gute Beziehungen sind. Und die Frage ist, und das ist die nächste Studie, die du mitgebracht hast, wir können das jetzt also lernen, ja? Wenn wir sagen, naja, ich bin da nicht so gut drin, dann gibt es Hoffnung.
Genau, ich habe eine Studie gefunden. Der Titel der Studie fand ich einfach sehr schön. Können wir lernen, besser miteinander umzugehen? Und da haben sie halt so ein Curriculum ausgetestet, um diese soziale Intelligenz zu fördern. Zautra et al. 2015. Und da wurde so ein Online-Curriculum zur sozialen Intelligenz getestet. Also ein dreimonatiges Online-Programm war das. Und in dieser Studie haben Studierende mitgemacht und die haben das von zu Hause online gemacht und haben dann auch alle zwei Wochen in einer schriftlichen Reflexion quasi ihre Gedanken zu den Inhalten diskutiert. Ja. Das Programm bestand aus Videos, die im Schnitt auch so ja, 5 Minuten gedauert haben. Die wollten es nicht zu lang machen, dass die Leute dann auch wirklich gut teilnehmen können. Und da haben 207 Probanden teilgenommen. Und zu den Modulen, das waren so 7 Module, da gehört zum Beispiel so als thematisch, ne, wie das soziale Gehirn Informationen über das Selbst und auch andere verarbeitet, Fähigkeit, Gedanken und Gefühle anderer zu erkennen, also diese Perspektivübernahme, der Unterschied zwischen Online-Kontakten und auch persönlichen Begegnungen, also solche Themen wurden behandelt. Ne? Und dann haben die Fragebögen bekommen, da wurde gemessen die Sensibilität für andere, auch das Vertrauen in die Fähigkeit, soziale Situationen zu bewältigen und die Ergebnisse zeigten, es gab einen signifikanten Zuwachs an sozialer Sensibilität in der Versuchsgruppe. Die TeilnehmerInnen zeigten größere Zunahme in der Bereitschaft zur Perspektivübernahme nach dem Training und auch so ein signifikanter Zuwachs in der Sensibilität für das expressive Verhalten anderer, also wie Leute irgendwie was ausdrücken und in der Fähigkeit, Verhalten und Gefühle anderer zu verstehen und vorherzusagen, also diese Perspektivübernahme. Es gab auch einen signifikanten Anstieg im sozialen Selbstvertrauen. Das finde ich auch spannend, also dass sie selbst eine Einschätzung hatten, ich kann besser in soziale Situationen reingehen und ich kann das auch regulieren, ne? Also das Fazit ist, es gibt da wirkliches Potenzial, gerade bei jungen Erwachsenen, bei Kindern oder so, auch später im Alter. Ne? Wir können das lernen, das hilft, positive Beziehungen zu entwickeln und vor allen Dingen aufrechtzuerhalten.
Es macht die Welt besser, es macht unsere Gesundheit besser, es macht unser Immunsystem besser. Es sorgt ja, ne, ich mache jetzt hier immer wieder das große Fass aus, weil, ja, es sorgt ja für Frieden, für Demokratie, für Kooperation, dass wir Kompromisse finden, wenn wir eine höhere soziale Intelligenz und Kompetenz haben. Und je höher die ist, ja, und je mehr wir alle als Gesellschaft immer wieder sehen, man kann das lernen, man kann das ausbilden, das fällt nicht vom Himmel. Also die binomischen Formeln im Matheunterricht, die fallen nicht vom Himmel. Und die soziale Intelligenz eben auch nicht oder Kompetenz. Wir können die alle lernen, wir können da alle noch was machen und uns weiterentwickeln und weiterbilden und lernen. Und ne, also es geht ja auch keiner davon aus, dass ich irgendwie ja Biologie, Chemie, Mathe, Englisch, Geschichte, alles kann, ne? Aber soziale Intelligenz und Kompetenz soll ich einfach so können. Finde ich interessant.
Es ist so witzig, wenn du jetzt binomische Formeln sagst, das muss ich jetzt mal erzählen. Also als ich das in der Schule hatte, das erste Mal binomische Formel, das ist das einzige Mal, dass ich eine 6 geschrieben habe zu den binomischen Formeln. Aber ich habe es gelernt und das nächste Mal habe ich eine 1 geschrieben. So viel dazu.
Ja, siehst du, man kann alles lernen. Ja. Aber das ist eine schöne Geschichte hier zum Abschluss. Ja. Weil das eben auch bedeutet, auch Menschen, und ja, wir kennen sie alle, die sich irgendwie wie die Axt im Walde verhalten, ja. Die wirklich irgendwie, sagen wir mal, cringe sind oder mehr als cringe, um dieses Jugendwort zu benutzen, nämlich teilweise ruppig, unfreundlich, ja, oder auch rücksichtslos. Das gibt's ja alles auf dieser Erde, ne? Wissen wir ja. Aber wir können gegenseitig uns da immer wieder dran erinnern. Auch du, mein Freund, kannst soziale Kompetenz und Intelligenz lernen. Auch wenn du dich gerade wie die Axt im Walde verhältst. Und das gibt mir irgendwie ein Stück weit Hoffnung auch. Deswegen muss ich da die ganze Zeit so grinsen drüber. Das ist, ich finde das hoffnungsvoll.
Ich auch, ja.
Ja, gerade in Zeiten, ja, wo es eben nicht so selbstverständlich ist, wo wir uns immer wieder dran erinnern können gegenseitig. Es ist möglich, wir können alles lernen. Binomische Formeln, Sprachen, Instrumente, Sportarten und soziale Kompetenz. In diesem Sinne, was hast du denn für eine Übung mitgebracht?
Also ich habe jetzt eine Übung mitgebracht, wo wir diese Situation recht durchsetzen, so ein bisschen üben können. Also ich hätte am liebsten natürlich alle drei irgendwie gemacht, aber da musste ich mich doch entscheiden und dachte ich, ja, es ist doch manchmal so schwer, wenn man so im Ringen ist und das können wir uns jetzt gemeinsam angucken.
Also ich bin sehr gespannt. Wir lernen jetzt ein bisschen, dass wir unsere soziale Intelligenz erweitern können und wir lernen quasi das eigene Recht durchzusetzen mit einer Übung hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure wertvolle Lebenszeit und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine Übung, die dir dabei helfen soll, achtsam für deine Bedürfnisse und Rechte einzustehen. Begib dich nun in eine bequeme, aufrechte Körperhaltung. Lass deine Schultern noch etwas weiter Richtung Boden fließen, um sie weiter zu entspannen. Und schließe nun deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einen Punkt im Raum ruhen. Vielleicht kennst du diese Situation. Du möchtest dein Recht durchsetzen, doch es fällt dir schwer. Es wäre eigentlich der Moment, klar zu sagen, was du willst, aber irgendwas hindert dich. Komm nun behutsam mit solch einer Situation in Kontakt und lass sie vor deinem inneren Auge lebendig werden. Wie fühlt sich dein Körper in dieser Situation an? Vielleicht spürst du Anspannung oder auch Wärme. Sag dir innerlich, ich habe ein Recht auf meine Gefühle. Ich darf für mich einstehen. Ruhig, klar und mit Respekt. Du kannst dir auch vorstellen, wie eine Freundin oder ein guter Freund das zu dir sagt. Bleibe in Kontakt mit deinen Gefühlen und lass sie in dir präsent sein, während du sprichst oder handelst. Wenn du magst, kannst du dir auch innerlich sagen, ich bleibe bei mir. Stell dir dann vor, wie du ganz klar und freundlich sagst, was dich gerade bewegt. Dabei benennst du deine Gefühle und teilst ganz klar deine Wünsche und Bedürfnisse mit. Höre dabei auch dem anderen Menschen zu und versuche auch seine Gefühle zu verstehen. Was geht in ihm vor? Dabei musst du nicht zustimmen, nur wahrnehmen. Es geht nicht darum zu gewinnen, sondern ehrlich und respektvoll im Kontakt zu bleiben. Blicke nun mit etwas Abstand auf die Situation. Hat sich etwas verändert in dir? Vielleicht deine Sichtweise? Oder auch das Ergebnis der Situation? Verlasse nun die Situation und sage dir anerkennend, ich erkenne meinen Mut an. Ich darf lernen, wachsen und neue Wege gehen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Atme noch einmal 3 tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude und Selbstmitgefühl beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.